Danny Tyne sitzt in seinem Büro in New York. Seit einigen Wochen wartet er nun schon auf seine Lieferung. Einzigartige KitKat-Sonderedition, die er aus Japan bestellt hat. Er wartet auf 2 ganze LKW-Ladungen. Die braucht er auch, denn diese Sondereditionen vom anderen Ende der Welt sind der absolute Top-Seller in seinem Online-Shop. Mit dieser Lieferung möchte er das nächste Kapitel in seiner Unternehmensgeschichte einleiten. Doch die glorreiche Zukunft ist in Gefahr. Denn mit der Lieferung stimmt etwas nicht. Die KitKats hätten schon längst in New York ankommen sollen. Und dann der Schock. Der LKW-Fahrer meldet sich nicht mehr und auch der Spediteur hat keine Ahnung, wo die KitKats abgeblieben sind. Die KitKat-Sonderedition im Wert von über $250.000, die sind weg. Aber wer hat sie gestohlen? Und vor allem, warum?
Das ist Food Crimes. Was schmeckt dahinter?
Mit Lilly Temme, Florian Rietzer und dem besten Gast aller Zeiten.
Stefanie Arnold, genannt Stefka. Wenn am Sonntag der Tatort läuft, sagen regelmäßig über 1 Million Menschen, nö, ich will Stefka sehen. Als Trucker-Babe ist sie in der gleichnamigen Sendung bei Kabel 1 mit ihrem Truck unterwegs und zeigt uns, wie stressig, aber auch schön das Leben mit mehr als 400 PS sein kann. Wir könnten uns keinen besseren Gast für diese Folge vorstellen. Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich hier sein darf. Hi.
Ja. Also ich bin wirklich froh, dass wir hier zusammensitzen und diese Geschichte einmal durchgehen, weil bevor wir angefangen haben mit dem Podcast, war das eine der ersten Geschichten, die ich gefunden hatte und mir dachte, hey, warum machen wir nicht was über True-Crime-Fälle, die so in der Food-Welt spielen? Und ich habe halt irgendwie ganz lange gewartet, bis wir den perfekten Gast haben. Und jetzt haben wir dich. Jetzt bist du da. Ich glaube, wir müssen alle erstmal ganz kurz verstehen, was du eigentlich machst, wie so dein Arbeitsalltag aussieht. Also du fährst mit einem Truck von A nach B. Aber was genau und wie lange bist du so unterwegs?
Also ich speziell fange irgendwann morgens 4-5 Uhr an. Ich habe einen Ladekran dabei. Das heißt, ich bin Selbstlader. Ich bin unabhängig von Kunden und Öffnungszeiten. Fahre in die Baustellen, lade da diverse Container auf, Toilettencontainer, Mannschaftscontainer und bringe die in eine andere Baustelle oder zurück zum Depot, wo die Container hergekommen sind. Und das mache ich den lieben langen Tag, ne? Also ich sitze vorm Bett, gucke aus dem Fenster und drehe am Rad.
Machst du das ganz alleine, das Laden?
Das mache ich ganz alleine, ja. Ich bin ja schon groß.
Ja.
Und ich habe meinen Kran dabei, eine Fernbedienung.
Ja.
Und dann geht das los.
Okay.
Was sind denn so die größten Probleme, mit denen du so tagtäglich zu kämpfen hast?
Oh, das fängt an, dass du richtige Standorte kriegst, dass du dann in der Baustelle dir einen Plan machen musst, wie komme ich jetzt am besten an den Container, wie positioniere ich den LKW und den Kran. Keine Baustelle ist wie die andere. Das ist halt auch das Spannende und deswegen habe ich auch Bock da drauf.
Also du kriegst immer nur eine Adresse, zu der du fährst und dann musst du selber gucken, wie du dich da zurechtfindest.
Mhm. Mhm. Wenn ich Glück habe, kriege ich noch einen Namen und eine Telefonnummer, dass ich mich anmelden kann, dass ich den Container holen komme. Mhm. Aber in der Regel kriege ich eine Adresse, fahre dahin, habe dann eine Containernummer, suche mir den Container raus, lade den auf und bring den dahin, wo er hin soll.
Also bist eigentlich komplett auf dich alleine gestellt, ab dem Moment, wo du die Adresse hast.
Ja, ich bin die ganze Woche auf mich alleine gestellt. Also ich habe nur telefonischen Kontakt.
Und bist du bei der Firma angestellt oder bist du sozusagen eine freie Truck?
Nein, ich bin da ganz normal angestellt. Okay. Also wie ein ganz normaler LKW-Fahrer fahre ich da meine Touren.
Okay, ich frage nur so speziell, weil wir werden auf diese Themen später nochmal kommen in dem Fall.
Okay.
Jetzt geht's ja in der Folge heute auch um KitKats, KitKat-Sondereditionen. Ich erkläre gleich, was das ist. Habt ihr so eine Faszination irgendwie, wenn ihr unterwegs seid oder wenn ihr im Urlaub seid, dass ihr irgendwie so Sachen mitnehmen müsst? Irgendwie so Lebensmittel aus dem Ausland, die ihr liebt, die ihr gerne esst?
Also ich habe prinzipiell immer den Drang, im Supermarkt im Ausland irgendwas einzukaufen, weil ich das total interessant finde, was es da so gibt. Und einfach da so durchzustrollen oder zu streunern. Es haben sich ja ein paar Menschen beschwert, dass wir immer so viele englische Wörter hier in diesem Podcast benutzen. Also das kann ich schon mal so generell sagen. Und ich kann nie Italien verlassen, ohne italienisches Olivenöl mitzunehmen.
Aha. Ja.
Das würde ich sagen, das ist bei mir.
Hast du sowas?
Na, ich komme ja gebürtig aus Aachen. Da ist Belgien und Holland, oder die Niederlande, Entschuldigung, die Niederlande sind nicht weit. Und da gibt es Cheetos.
Oh.
Das gibt's hier in Deutschland nicht. Und jedes Mal, wenn ich zur Mama nach Hause fahre, auf dem Rückweg, halte ich dann kurz in Belgien beim Supermarkt an und hole mir Cheetos.
Was sind Cheetos nochmal?
Ich kann euch nachher eine Packung mitgeben. Ich
habe
noch eine. Das sind Erdnussflips. Die sehen aus wie Erdnussflips, aber schmecken komplett anders.
Ja, das ist ein amerikanischer Snack.
Okay.
der, den man liebt oder hasst.
Ich habe diese Käse-Edition, die sind... Okay. Das ist auch, du machst sie auf und dann, bis die Tüte leer ist.
Okay, naja, dann gut. Dann wird die Heimfahrt ja nachher... Freu dich.
Ja, mit solchen Sehnsüchten nach italienischem Olivenöl oder Cheetos hat Danny am Ende auch sein Geld verdient, indem er halt diese japanischen KitKats, die es in tausenden Formen gibt, die hat er importiert und wollte er zu Geld machen. Wir haben natürlich heute auch wieder ein paar Bilder dabei. Die könnt ihr bei Instagram sehen, bei Was schmeckt dahinter. Ansonsten abonniert gerne diesen Podcast, wenn er euch gefällt. Und ich würde sagen, wir gehen mal rein. Das Ganze beruht auf einer Recherche der New York Times. Und in dem Artikel gibt es auch ziemlich viele E-Mail-Auszüge. Also sozusagen die O-Töne und Zitate, die ich euch heute vorlese. Das sind alles E-Mail-Auszüge, die der Zeitung vorliegen.
Frage. Ja. Ich habe mir angeeignet, den Finger zu heben, wie du das auch immer machst. Werden wir noch erfahren, was diese Sonderedition besonders gemacht hat?
Richtig.
Okay.
In 2 Minuten.
Okay.
Ja.
Gut.
Wollen wir reingehen? Werbung. Lilly, wir haben ja hier wirklich immer sehr verrückte Geschichten rund ums Essen. Und wir haben jetzt eine Geschichte auf den Tisch bekommen, die ich am liebsten, glaube ich, selber hätte machen wollen. Aber sie wird jetzt in einem wunderbaren neuen Podcast erzählt, und zwar in dem Podcast vom Deutschlandfunk Who Killed Tupper. Und da geht's um die Geschichte des weltberühmten Plastikimperiums Tupperware.
Das heißt nämlich Tupper und nicht Tupper, wie ich viele Jahre lang dachte. Ich bin mir aber sicher, dass jeder von euch Tupperware kennt. Und im Podcast geht es darum, wie der Hype überhaupt begonnen hat und warum es irgendwann bergab ging mit den ikonischen Dosen.
Denn in Who Killed Tupper nimmt uns der Kommissar Bofinger auf eine verrückte Ermittlungsreise durch die Höhen und Tiefen des Plastikimperiums Tupperware, das in den 50er Jahren in den USA begann und bis heute anhält eigentlich. Und der Kommissar Bofinger, der sagt euch jetzt vielleicht noch nichts, aber die Person, die ihn spielt hoffentlich, und zwar wird sie vom legendären Friedrich Lichtenstein gespielt und gesprochen. Ich liebe seine Stimme. Ich muss immer an Belgique, Belgique, Belgique denken.
Oder das ist aber ein schöner Dorf.
Ja.
Eine Legende erzählt die Geschichte einer Legende. So kann man es, glaube ich, gut zusammenfassen. Ne? Euch erwartet auf jeden Fall eine spektakuläre Geschichte voller schillernder Persönlichkeiten, schwarzem Humor und überraschender Wendungen. Und ich würde sagen, wenn ihr unseren Podcast mögt, dann werdet ihr diesen Podcast genauso mögen.
Und das Besondere ist, dass ihr Who Killed Tupper auch in einem wirklich beeindruckenden 3D-Sound hören könnt und noch tiefer eintaucht in die Geschichte. Und dazu geht ihr einfach in die kostenlose Deutschlandfunk-App.
Den Link zum Podcast findet ihr in unseren Shownotes und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Hören.
Irgendwie war Danny Tangs Weg vorgezeichnet. Japan und er, das war Liebe auf den ersten Blick. Nachdem er auf dem College Japanisch studiert hat, zieht er für 4 Jahre nach Japan. Und es kommt, wie es kommen muss. Er verliebt sich und heiratet einen Japaner. Die beiden Männer lieben das Leben in Japan, vor allem die kulinarische Vielfalt. Produkte, die er aus den USA kennt, gibt es hier in tausenden Varianten und Geschmäckern. 2015 packt ihn aber das Heimweh. Danny möchte zurück in die USA. Doch in New York, in seiner alten Heimat, trifft Danny einen Kulturschock. Er vermisst seine japanischen Lebensmittel. Er beschließt, etwas zu ändern und gründet den Online-Shop Boxu. Hier bietet er Abo-Boxen an, die mit jeder Menge authentischen japanischen Lebensmitteln gefüllt sind. Und ein Snack erfreut sich besondere Beliebtheit. KitKats. Also nicht die normalen, langweiligen, die wir alle kennen. Nein, die bunten, wilden Geschmacksrichtungen, die Nestlé in Japan verkauft. Danny verschickt KitKats mit Apfel, Erdbeere, Melone, aber auch Daifuku-Mochi-Geschmack. Und der absolute Renner ist natürlich Matcha. Mach dich nicht so an.
Ich bin aber generell nicht die richtige Zielgruppe, weil ich so süße Snacks einfach nicht mag. Also esse ich selten, wenn dann salzige. Deswegen finde ich dann so wilde Kombinationen noch
schlimmer,
uninteressanter für meinen Gaumen.
Oh, ich liebe Schokolade, aber jetzt mit Apfel und Schokolade stelle ich mir auch ein bisschen schwierig vor.
Erdbeerschokolade
Erdbeer ist ja wie Joghurtte. Ja.
Melone Schoko ist auch eine wilde Mischung.
Ja. Sind das dann auch so Sammlerdinger oder?
Ja, da kommen wir später noch dazu. Okay. Die sind wirklich teuer, wenn du die einzeln kaufst. Und siehst du mal, das ist auch mein nächster Absatz. So. Für KitKat-Fans sind Dannys Boxen der absolute Hit. Denn möchte man die KitKats einzeln kaufen, zahlt man dafür online schnell mal $5 pro Packung. Auf eBay kosten einzelne Editionen sogar über $20 pro Packung. Also Packung meint ne, so eine Tafel.
Also ein KitKat sozusagen.
Genau, ja.
Für $20?
Ja.
Wow, okay.
Ja. Das sind Sammlerstücke am Ende. Dannys Box ist da deutlich günstiger. Durch seine Kontakte nach Japan weiß er, wie er die Süßigkeiten günstig über den Pazifik bekommt und in den USA dann daran gut verdienen kann. Im Sommer 2023 bestellt Danny also eine weitere Runde KitKats. Insgesamt 55.000 Stück. Dafür bezahlt er $110.000. Eine gute Stange Geld, aber Danny weiß, wenn er alle verkauft bekommt, stehen am Ende sicher fast $150.000 Gewinn für ihn. Doch dazu wird es nicht kommen. Denn die Geschichte aus Schein-E-Mails, Phantom-Truckern und einer Vielzahl an Verwirrungen nimmt jetzt erst so richtig Fahrt auf.
Das klingt wild.
Ich habe euch ein Bild von Danny mitgebracht, damit ihr sagen wir mal, den ersten Protagonisten in unserem Fall mal seht. Das ist Danny. Wen seht ihr?
Ja, so ein richtiger Danny, ne? Ich habe ihn mir komplett anders vorgestellt.
Mir auch.
Ich dachte jetzt so ein großer Mann mit einem langen Bart, aber Danny ist so, hat so einen philippinischen Touch, bisschen.
Ja, ich finde, das ist ein sehr ästhetisches, fast schon modelartiges Bild von ihm.
Er wurde von der New York Times für den Artikel fotografiert.
Dann macht es Sinn, dass das Foto so aussieht, wie es aussieht. Also er sitzt an einem Tisch und hält sich mit seiner rechten Hand stützt sich so sein Kinn oder hält sein Kinn fest. Sehr aufrecht sitzt er da mit so einem, ja, Art Hawaii-Hemd.
Das Hemd ist aber passend zum Hintergrund, also es passt sehr gut zur Tapete und zu den Jalousien.
Das stimmt.
Ist ein ästhetischer Mann, ne?
Ja. Gute Haut, hat einen Glow, würde man sagen.
Er hat so ein bisschen was wie Harald Glöckler vor seinen ganzen OPs, finde ich.
Ich kann mich schon gar nicht mehr dran erinnern, wie Harald Glöckler irgendwann mal aussah.
Ich sag auch nicht, ja. aber er hat auch auf jeden Fall, seinen Blick sagt aus, ich weiß, was ich will.
Mhm.
Oder?
Ja, ist so straight.
Nee, straight war er nicht. Schlechter Blick, oh Gott.
Und Danny ist aus New York?
Danny ist aus, also ich weiß nicht, ob er gebürtig aus New York ist, aber ist er aufgewachsen und dann wohnt er auch wieder dort.
Okay. Mhm.
Und ich habe ja gesagt, er weiß, wie er die KitKats günstig über den Pazifik bekommt. Ich habe mir natürlich einmal angeschaut, was das kostet, weil ich mir so dachte, ey, wenn er jetzt diese KitKats da importiert, geht er das meiste Geld schon auf dem Schiff verloren. Was denkt ihr denn? Wie viel? Also 55.000 Stück. 55.000 KitKats.
Passen 55.000 KitKats in so einen Container, wie man ihn kennt?
Auch das habe ich ausgerechnet.
Weil, also ich habe ganz schlechtes räumliches Denken, aber das würde, ist das ein Container?
Genau, es ist die kleinen Standardcontainer, die 20
Fußcontainer.
20 Fußcontainer, genau. Da passen 270.000 Stück rein. Wenn man das wirklich auf Anschlag stapeln würde. Das heißt, 55.000 passen in einen kleinen 20-Fuß-Container rein.
Locker rein.
Ja.
Und bezahlt man pro Container? Oder?
Ja.
Okay.
Ich glaube aber nicht, dass das so teuer ist.
Mhm.
Also man denkt jetzt, oh mein Gott, aber es ist nicht so teuer.
Was heißt nicht? Ich habe wirklich.
Na, ich habe mal eine Zeit lang in einer Holzverarbeitung gearbeitet und da hat man mir erzählt, dass es günstiger ist, einen Container Holz von Amsterdam zum Beispiel oder von Rotterdam nach Amerika zu verschiffen, wie jetzt mit dem LKW das Holz von München nach Hamburg zu fahren. Also so teuer, ja.
Ach, das ist
so
absurd.
Teuer ist das nicht.
Okay.
Aber ich bin ganz schlecht in Zahlen.
Ich brauche eine. Eine Zahl brauche ich.
5 Euro.
Okay. Ich sage, für den Transport von Japan nach Amerika, ein Container kostet $1.200.
Ich wäre bei $3.000, irgendwie 3,5. So.
Okay, dann haben wir zwei Zahlen. Ihr seid beide nicht schlecht, aber Lilly, du hast fast getroffen. $1.500 kostet das ungefähr, je nachdem, wo man das wie bucht, aber so plus minus.
Hey, das ist ja wirklich gar nichts in Relation zu dem, was er damit verdienen kann.
Ja, richtig. Und wir werden auch gleich dazu kommen, was Danny für den Transport dann in den USA bezahlt, weil das ist so ähnlich
und
wie das, was Stefan gerade
gesagt hat. Ich habe noch einen Gedanken. Weil ich denke,
du bist heute in Fahrt.
Ja, weil ich versuche mir gerade vorzustellen, der Container ist ja mega leer, weil da ja noch viel mehr Platz ist. Vielleicht hat Danny auch jemandem gesagt, hey, in meinem Container, da ist noch die Hälfte frei. Willst du nicht deine Sachen auch noch bei mir mitliefern oder mittransportieren lassen? Dann teilen wir uns vielleicht sogar die Kosten. So würde ich an die Sache rangehen.
Ja, das kommt in die Gruppe für mehr Geschäftstipps.
Meldet euch einfach auf meinem Privataccount, Lady Timme.
Wie lange dauert das, bis die Schokolade da ankommt?
So 2 bis 3 Wochen.
Okay. Auch nicht so lang.
Also von Japan nach L.A. Also richtig, er schifft es sozusagen an die Westküste. Das haben wir noch gar nicht gesagt.
Kommt ja da an. Genau. Das muss ja dann auch noch mal einmal durchs ganze Land gebracht werden.
Ja, und das hätte ich vielleicht am Anfang dazu sagen sollen. Das ist um die Strecke Japan.
Naja, du hast ja gesagt, geht über den Pazifik, da ja muss man ein bisschen aber denken dann, aber ja.
Ich sag mal so, vielleicht hätte er sich am Ende der ganzen Geschichte auch gedacht, hätte ich nochmal einen Taui draufgelegt und das direkt nach New York schiffen lassen. Weil, ja, ab jetzt wird's kompliziert für Danny. Anfang August 2023 treffen Dannys Kit Kats an der Westküste der USA ein. Erst Happy. Die Kit Kats liegen wohlbehalten in einem Lager südlich von Los Angeles. Jetzt müssen sie nur noch einmal quer durch die USA transportiert werden. Eine Standardroute. Tagtäglich fahren tausende Trucks die Strecke zwischen Los Angeles und New York hin und her. Danny rechnet damit, dass die Kit Kats in gut einer Woche in New York sind. Doch den Transport kann er nicht alleine organisieren. Er braucht ein Logistikunternehmen. Fündig wird Danny bei Shane Black, dem Geschäftsführer des Ein-Mann-Unternehmens Freight Rate Central. Unternehmer wie Shane Black gibt es in den USA viele. Man kann sagen, er ist Teil einer unsichtbaren Armee, die jeden Tag Trucks mit den unterschiedlichsten Waren quer durch die USA schicken. Ob Hühner oder Smartphones, Shane findet die passenden Trucks und Fahrerinnen, die die Ware ans Ziel bringen. Denn Shane besitzt keine eigenen Trucks. Jeder Transport wird einzeln organisiert und mit 9 Leuten und Trucks besetzt. Shane und Danny vereinbaren einen Preis. Coast to Coast zahlt Danny $13.000. Also schon deutlich mehr als das, was er für die Verschiffung bezahlt hat. Danny macht Shane klar, für diesen Preis erwartet er, dass die Kit Kats aber auch pünktlich in New York ankommen und nicht zerschmelzen. Shane weiß Bescheid. $13.000 ist zwar eine Menge Geld, doch damit am Ende auch für ihn als Vermittler etwas rumkommt, muss wirklich alles rundlaufen. Also an die Arbeit. Shane setzt sich in Sarasota, Florida an seinen braunen Schreibtisch, der mit 3 riesigen Bildschirmen und einem Telefon beladen ist.
Ist das wichtig, dass der Schreibtisch braun ist?
Ja, weil du, wenn du schon fragst, dann zeige ich euch doch auch gleich mal das Bild.
Ich frage ja.
Weil ich einfach auch dieses Bild so grandios finde von Shane. Das ist Shane an seinem Schreibtisch.
Das ist ein Kirschholz.
Oh, wow.
Schreibtisch.
Der Schreibtisch ist ein bisschen zu klein für diese 3
Das dachte ich mir auch. Dieses ganze Work-Setup, ich weiß nicht, ob er das für dieses Foto so hingestellt hat, aber so arbeitet doch kein Mensch.
So gerade sitzt auch niemand beim Arbeiten.
Aber es sind 2 Schreibtische, wenn du genau guckst.
Ja.
Das ist einer, der so über Eck geht, dann ein gerader.
Und da steht auch nochmal ein Bildschirm, oder?
Auf Kirschholz gemacht, aber irgendwie so Poco-Style.
Schau mal, der hat einen Riesentisch und der hat aber die Bildschirme wirklich auf die kleinste Stelle auf dem ganzen Tisch gequetscht.
Ja, ja.
Ja, aber das ist Shane.
Er hat den Kopf so nach rechts, guckt aber auf den mittleren oder linken Bildschirm. Ja, das stelle ich mir also sehr schwierig
gestelltes
vor.
Gestelltes Bild, ne? Ja. Sehr gestellt. Aber ja, man sieht einen Mensch, der irgendwas controlled, würde man sagen. ja, die Hand auf der Maus, den Blick nicht auf den Bildschirm, sondern irgendwo anders hingerichtet, aber ja.
Er sieht einfach aus wie ein typisch gestresster Disponent.
Ja. Tragen die meistens Hemden?
Nee, eigentlich nicht, aber das Foto ist ja gestellt. Vermutlich hat er deswegen sein bestes Hemd rausgesucht und ja.
Gibt's noch irgendwas anderes, was euch auffällt zu Shane?
Ich finde, der sieht trainiert aus.
Wir sind in Florida, der spielt bestimmt viel Pickleball.
Wir sind in Kalifornien.
Er sitzt in Florida.
Ah, okay, das habe ich gerade gar nicht mitgeschnitten. Okay.
Oh, sehr gut, dass wir da nochmal drüber sprechen. Nee, die sind nämlich alle übers Land verteilt. Also Danny sitzt in New York, Shane sitzt in Florida und die Kit Kats liegen zurzeit in Los Angeles.
Er fährt aber auch selber gar kein LKW, sondern er hat den Auftrag bekommen, dafür zu sorgen, dass die Schokolade von A nach B kommt, also nach New York. Und er organisiert jetzt quasi einfach jemanden, der das dann für ihn fährt.
Ja. Gibt es das System in Deutschland eigentlich auch, dass du so Leute hast, die Aufträge verteilen und dann jeweils nur einen Truck und
Fahrer? Es gibt die Timocom-App zum Beispiel.
Ja.
Da sind dann Spediteure, wenn die irgendwie in Natur nicht gerecht werden oder keinen Bock haben, die zu fahren, setzen die bei Timocom rein. Und dann kann halt jeder nachgucken und die Tour dann annehmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Tour nach Bayern habe aber noch keine Rücktour, dann guckt mein Disponent auch. Ah, gibt's da irgendwas, was du von Bayern da hochbringen kannst? Dann sind da 2 Heuanhänger, die ich dann mitnehme, damit ich halt nicht leer fahre.
Ja.
Man möchte ja möglichst Leerfahrten oder Leerkilometer vermeiden.
Und könntest
Können das nur Firmen machen oder können das auch sozusagen Einzelfahrer, die einfach irgendwie einen Truck haben und sich dann irgendwo unterschnallen, machen?
Die können das auch machen, ja.
Ist das auch gang und gäbe in Deutschland? Das ist
die ist ein bisschen verrufen, diese App, aber es gibt sehr viele, die das machen.
Okay. Und warum ist die verrufen?
Das weiß ich nicht, das übersteigt meine Kompetenzen, ich bin nur ausführende Kraft.
Wow, richtig gut abmoderiert.
Weil, ich sag mal so, auf sowas Ähnliches werden wir in der Geschichte auch gleich stoßen.
Aber noch ein Satz zu Shane. Ich finde, der sieht so aus, als hätte der alles unter Kontrolle.
Na, dann schau mal.
Finde ich gar nicht.
Nee,
der sieht so ein bisschen gestresst aus, auch mit seinen Haaren da so. Und
Ich finde, der sieht aus, als würde der, wenn du den anrufst und sagst, ich brauche hier einen Transport, als würde der das gut organisieren.
Ja.
Ich finde, sein Hemd ist gut organisiert. Da hört es aber dann auch schon auf.
Na, okay. Na gut. Meine Menschenkenntnis kann schlecht sein.
Shane setzt sich in Sarasota, Florida, also an seinen braunen Schreibtisch, der mit drei riesigen Bildschirmen und einem Telefon beladen ist. Hier im Südosten der USA macht er sich auf die Suche nach Trucks und Truckern. Oder Trucker Babes. Irgendwo da draußen muss es jemand geben, der sich am besten schon morgen mit der besonderen Ware auf den Weg machen könnte. Man könnte jetzt denken, Shane, der Logistikunternehmer, der hat ein Netzwerk an Fahrerinnen, die er durchtelefonieren kann. Leute, auf die er sich blind verlassen kann. Doch ganz so einfach ist es nicht. Seine Jobs vergibt Shane auf einem sogenannten Trucking Board, eine Art Kleinanzeigen für Trucker. Also sowas, was wir gerade schon hatten. Davon gibt es einige in den USA. Er stellt die Anzeige online und bekommt innerhalb kürzester Zeit eine Mail. Ein Fahrer der Firma HCH Trucking kann den Auftrag übernehmen. Sein Name ist Tristan. Er ist bereit, die Ware einmal quer durchs Land zu transportieren. Es ist zwar etwas ungewöhnlich, dass Tristan von einer einfachen Google-Mail-Adresse schreibt, aber auch nicht direkt ein Grund für Shane, den Deal abzusagen. Viele Fahrer arbeiten als Einzelunternehmer und können sich keinen perfekten Online-Auftritt leisten. Und noch etwas überzeugt Shane. Tristan ist damit einverstanden, dass er das Geld erst bekommt, wenn die KitKats sicher an der Ostküste ankommen. Es kann losgehen. Von seinem Schreibtisch in Florida aus organisiert Shane alles, um die Abholung so reibungslos wie möglich zu machen. Dass vor Ort im Lager in Los Angeles alles gut läuft, darauf vertraut er. Also, es ist im Grunde so ein ähnliches Board wie heißt die?
Timocom. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ja. Ne, bevor ich hier verurteilt werde.
Es gibt
aber
noch andere Apps und andere Boards.
Natürlich.
Also, weil das habe ich mich tatsächlich in der Recherche gefragt, wie normal das ist, dass man diese Jobs irgendwie ausschreibt. Weil ich dachte wirklich, hey, der muss doch seine Leute haben, vor allem auf so einer Standardroute. Aber wahrscheinlich ist sozusagen das Geschäft so flexibel und variabel und verändert sich so schnell, dass man sich wahrscheinlich nicht darauf verlassen kann, immer die richtigen Leute zu haben, oder?
Ja, aber in Amerika ist das ja auch anders. Also die Fahrer in Amerika werden ja nach Stunden bezahlt. Also die kriegen das bezahlt, was sie fahren. Neben die Urlaub haben die halt auch, kriegen die keinen Lohn. Und hier ist das ja, du kriegst ja dein festes Geld, egal ob du jetzt, weiß ich nicht, 2 Stunden fährst oder 9 Stunden. Und vielleicht ist das da, weil halt auch viele Einzelunternehmer sind, ist das da stärker verbreitet.
Das ist natürlich auch eine krassere Konkurrenz dann, ne?
Ja. Ist es nicht besser, wenn man nach Stunden bezahlt wird? Weil wenn man im Stau steht, dann...
Natürlich ist das besser, wenn du nach Stunden bezahlt wirst. Wenn du ein Festgehalt hast, dann weiß ich nicht. Aber machen halt sehr wenige heutzutage.
Ja.
Die meisten haben halt Festgehalt und dann Attacke.
Und ist das dann so normal, dass man so einen Truck zu Hause hat? Also, oder beziehungsweise einen, wie heißt das dann? Ist das ein Sattelschlepper?
Da fragen wir doch mal unsere Expertin.
Ich wollte sie weitererzählen, lass es mit spannend.
Ich sage nichts.
Gefährlich. Aber wer hat denn sowas, wer besitzt denn sowas und kann sich dann auf einer Plattform, dir gehört der doch nicht, oder?
Nein, der gehört meinem Chef. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel selbstständig wäre, dann würde ich mir ja einen LKW zulegen. Da kommt aber drauf an, was hole ich mir dann für einen Auflieger? Weil du hast ja im Regelfall deine Zugmaschine. Und dann kannst du dir da dann Plane hinter dran.
Wir müssen, glaube ich, auch gucken. Also Zugmaschine ist das, was man so, das ist vorne das große Fahrerhaus.
Genau, eine Zugmaschine ist der LKW, wo der Fahrer drin sitzt.
Ah, ja,
und dann alles, was hinten dran ist, sind ja die verschiedenen Auflieger.
Okay.
Da gibt es dann einen Kühlauflieger hier für Bofrost oder keine Ahnung, für Kühlsachen.
Für
KitKats wäre sinnvoll gewesen, gerade in L.A., dann kannst du eine Plane fahren, du kannst einen offenen Auflieger fahren, womit du dann so lange Metallstäben
oder du kannst oder gar nichts hinten dran machen und einfach geil Donuts auf dem Parkplatz ziehen.
Kannst du auch, ja.
Ja, okay, aber okay, und wenn man sich hier selbstständig macht, ist das verbreitet in Deutschland, dass sich Leute selbstständig machen und ihren eigenen LKW?
Ich glaube aktuell nicht mehr so in der wirtschaftlichen Lage.
Mhm. Wie teuer ist so ein LKW?
Kommt drauf an, ob du jetzt ein Iveco hast oder ein Scania oder ein Ford, das fängt bei 150.000 an und geht dann bis 250.000. Kommt auch auf
Nitro
die Aus
drin,
kommt auch auf die Aus auf die Ausstattung an.
Aber klar, das ist eine Range, aber okay, weil das muss man sich ja erstmal leisten können, ne?
Aber was ich spannend finde, ist, dass du, oder könntest du auch sagen, du hast nur die Zugmaschine, wie wir jetzt gelernt haben, und holst dir dann sozusagen immer einfach nur den Anhänger, sozusagen schnallt sich unter den Anhänger.
Ich schnall mich unter den Anhänger.
Ich versuche gerade irgendwie Worte zu finden.
Du kannst dir auch nur eine Zugmaschine holen und dann, weiß ich nicht, mietest du dann die entsprechenden Auflieger. Du hast ja, wenn du einen Container fährst, brauchst du ein Container-Chassis.
Ja.
Das heißt, da hast du 4 Twistlocks, dann hast du das normal, du kannst das noch ausziehen. Twistlocks ist die Verriegelung. Das sind quasi 4 so Stäbchen.
Ja.
Die machst du hoch, drehst die einmal, damit der Container fest ist. Das ist deine Ladungssicherung. Okay.
Ja, es macht, glaube ich, Sinn.
Ihr müsstet die Gesichter dazu sehen, das ist. Ihr könnt auch gerne mal einen Tag bei mir mitfahren, wenn ihr möchtet.
Ja?
Zeige ich euch das mal.
Eigentlich die Folge hätten wir eigentlich auf der Tour machen sollen. Weil wir am Anfang schon drüber gesprochen haben, es ist auch nicht überraschend, dass es so anonym ist. Also so, du fährst jetzt dahin, holst das ab und dann lädst es einfach wieder ab. Ne?
Was meinst du mit anonym?
Naja, weil Tristan hat halt jetzt diesen Auftrag bekommen. Sagt, ich fahre dahin, hol dir das ab, liefer das ab. Weil das, dachte ich mir, in diesem ganzen Konstrukt, da ist sehr viel Vertrauen da, dass das einfach läuft. Da gehen bei dir jetzt erstmal keine Alarmglocken an.
Nee, so funktioniert halt Logistik. Ne? Mhm. Du hast einen Auftraggeber, du hast einen Empfänger und dazwischen ist halt diese Lieferkette.
Ja.
Da sind ja ganz viele Leute dran beteiligt. Aber gibt er ihm jetzt anhand, dass er ihm einfach nur eine E-Mail geschrieben hat, sagt der, yo, Digga, hier, du hast den Auftrag, der muss doch irgendwie, weiß ich nicht, wenigstens Kennzeichen, Führerschein, Handynummer irgendwie. Ich kann dem ja jetzt auch nicht schreiben, hier, Klaus, ich habe gerade einen LKW, ich habe heute frei, ich fahre dir deine Sachen und dann mache ich mir damit einen schönen Tag. Der muss da irgendwie.
Wollen wir weitermachen?
Bitte, ja.
Tristan hat Bock. Das Angebot von Shane passt perfekt zu ihm. Am 9. August 2023 geht es los. Tristan schreibt Shane: Hey man, die erste Ladung ist geladen und rollt. Die zweite holen wir morgen früh ab. Shane ist beruhigt. Die beiden LKWs mit der besonderen Ladung sind also unterwegs und alles scheint seinen gewohnten Gang zu gehen.
Das verstehe ich aber auch nicht. Die KitKats waren in einem Container. Die passen in einen 20-Fuß-Container.
Mhm.
Also haben die den Container jetzt aufgemacht, haben die ganzen KitKats rausgeräumt und auf den LKW verteilt, die Hälfte. Und die andere Hälfte am nächsten Tag. Man hätte auch einfach einen LKW nehmen können, der einen Container transportieren kann.
Ja.
War der Container verblombt? Waren die berechtigt, diese Blombe aufzumachen? Das geht so. Das wäre hier in Deutschland, wäre das unvorstellbar.
Die Details sind nicht bekannt, aber ich lese euch noch mal ein bisschen was vor, dann können wir auf die Gedanken vielleicht noch mal zurückkommen.
Aber ja, du hast ganz andere Gedanken als ich, weil ich habe mir diese Frage gerade gar nicht gestellt.
Du kannst ja hier einfach nicht eine Blombe aufmachen, wenn ich jetzt natürlich bei Amazon so ein LKW und dann, ach ja, ich brauche mal kurz den Fernseher draus, kein Thema, hier.
Machen wir weiter. Jetzt kann Shane erstmal nicht viel machen. Denn der Transport per LKW quer durch die USA dauert ungefähr 6 bis 7 Tage. Doch nach einer guten Woche wird Shane unruhig. Er hat immer noch nichts von Tristan gehört. Und auch von Danny nicht, ob die KitKats angekommen sind. In Shanes Kopf spielt sich jetzt das schlimmste Szenario ab. Die KitKats, die irgendwo in der Pampa in der Sommersonne dahinschmelzen, weil der LKW liegen geblieben ist und die Kühlung kaputt war. Shane braucht Updates von Tristan. Er schreibt ihm: Bitte sagen Sie mir, dass die Fracht in gutem Zustand ist und die ganze Zeit über gekühlt wurde. Die Antwort von Tristan lässt nicht lange auf sich warten. Doch beruhigend ist die nicht. Tristan schreibt, dass sie kurz vor Pittsburgh eine Panne hatten. Sie hatten es also fast geschafft. Von Pittsburgh sind es nur noch gut 6 Stunden bis nach New York. Aber sie haben alles unter Kontrolle. Die KitKats können weiter gekühlt werden. Alles easy. Nur eine Sache gibt es. Wenn Tristan die Panne heute nicht beheben kann, dann muss er zurück nach Los Angeles fahren und die KitKats dort wieder ausladen. Das macht doch alles keinen Sinn. Wie kann es sein, dass der Truck die fast 4000 Kilometer von Pittsburgh zurück nach Los Angeles fahren kann, aber keine 650 Kilometer nach New York?
Das Das verstehe ich nicht.
Ja, Shane auch nicht. Shane beschleicht ein ungutes Gefühl. Irgendwas stimmt nicht. Er braucht Klarheit und zwar sofort. In seinen Unterlagen sucht er nach der Nummer von HCH Trucking, der Firma, für die Tristan arbeitet. Dort ruft er an und was dann passiert, beschreibt Shane mit folgenden Worten. That's when everything kind of hit the fan. Ja, wahrscheinlich hat er unzensiert gesagt, that's when shit hit the fan. Also die Kacke war am Dampfen. Denn in der Zentrale von HCH Trucking hat man von einem Fahrer namens Tristan, der KitKats von Los Angeles nach New York liefert, noch nie gehört. Aber wenn Shane nicht mit HCH Trucking zusammenarbeitet, wer ist dann Tristan? Und noch viel wichtiger, wo sind die teuren KitKats gerade? Zumindest auf die erste Frage bekommt Shane schneller eine Antwort, als ihm lieb ist. Der Moment hat sich in Shanes Gedächtnis eingebrannt. Denn in dem Moment, in dem er das Telefonat mit HCH Trucking beendet, landet eine E-Mail in seinem Postfach. Und Shane kann seinen Augen kaum trauen. Er liest dort: Es ist Zeit, reinen Tisch zu machen. Ich bin eigentlich ein Betrüger und der Eigentümer von HCH hat nichts damit zu tun. Shane ist entsetzt. Wie, was?
Der Arme, ey.
Das schreibt doch keiner.
Doch, das, wie gesagt, diese E-Mails sind legit, die liegen der New York Times vor. Er schreibt zurück. Aber warum? Was haben Sie davon? Kann ich bitte Zugang zu den Ladungen bekommen, damit ich sie nach New York bringen kann?
Was ist das für eine komische Konversation?
Wir sind kein großes Unternehmen. Es gibt nur mich. Ich bin der Besitzer und alles andere. Shanes Hilferuf scheint einen Nerv zu treffen bei Tristan. Er antwortet: Wir versuchen Geld zu machen, Sir. Ich habe Ihnen gesagt, dass wir Betrüger sind. Es tut mir wirklich leid, dass ich Ihre Geschichte, also dass er Einzelunternehmer ist, nicht kannte. Und hoffentlich kommen die Ladungen nach New Jersey.
Nach New York. Das ist ja erstmal so, wie wenn ich irgendwo einbreche und dann einen Zettel schreibe: Ey, es tut mir leid, aber ich fand deinen Fernseher gut. Wenn du ihn wieder haben möchtest, irgendwann hier, ich bin die Betrügerin. Und das macht ja alles gar keinen Sinn.
Du wirst lachen. Das kommt jetzt. Shane weiß nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Das klingt ja fast schon freundlich, verständnisvoll. Ist Tristan etwa der netteste Betrüger der Welt? In seiner letzten Mail schickt Tristan sogar noch die Adressen von zwei Kühlhäusern, in denen er die Ladungen angeblich abgeladen hat. Beide liegen östlich von Los Angeles. Das heißt, die beiden KitKat-Ladungen haben es wahrscheinlich nie aus Los Angeles herausgeschafft. Sie wurden nur vom ersten Lager in zwei weitere gebracht. Shane hat einen anderen Gedanken. War Tristan vielleicht der schlechteste Betrüger der Welt? Denn Shane hatte ihm ja nie Geld überwiesen für den Transport. Wenn er die KitKats nun also aus dem ersten Lager abgeholt und einfach in zwei andere Lager gebracht hat, was hatte Tristan dann von dem ganzen Hin und Her?
Richtig, weil der sollte erst bezahlt werden nach Ankunft in New York.
Ja.
Und die E-Mail war safe von Tristan? Oder
ja.
Tristan?
Also es ist zumindest der, mit dem er das ausgemacht hat. Und es ist auf jeden Fall immer die gleiche Person. Ihr werdet gleich verstehen, warum. Mhm.
Aber das mit dem Bezahlen hat am Anfang schon keinen Sinn gemacht. Ich habe schon am Anfang gedacht, du hättest wenigstens ein bisschen schon verlangen können, dann Transport und dann den Rest. Mhm.
Aber Shane fand es halt natürlich sehr gut, dass er kein Risiko eingelöst hat.
Würde ich auch gut finden.
Ja.
Aber da könnte man trotzdem drüber stolpern und sich fragen, ob das so mit rechten Dingen zugeht, ne? Aber ich verstehe auch die Intention der E-Mail nicht. Also welcher Dieb oder Betrüger schreibt denn dann so, hey,
ja,
ich bin's übrigens, ich wollte dich darauf aufmerksam machen, hier liegt ein Betrug vor, ich bin ein Betrüger und ein Dieb. Sorry, Bro. Du, mach jetzt mit der Info, was du willst. Also was ist das denn für eine komische E-Mail?
Shane hat keine Zeit, lange darüber nachzudenken. Er war einfach glücklich, dass er wusste, wo Dannys KitKats liegen. Er gibt Danny Bescheid, dass es zu Verzögerungen kommt mit der Lieferung. In New York ist Danny natürlich genervt. Jeder Tag mehr, den seine Special KitKats unterwegs sind, kostet ihn Geld. Er kann seine Snackboxen nicht packen und die beliebte Süßigkeit nicht in den Onlineshop stellen. Und für $13.000 erwartet er, dass Shane jetzt wirklich alles möglich macht und die KitKats aber mal pronto zu ihm nach New York bringt.
Oh je.
Also alles auf Anfang. Zweimal sollte er wohl nicht auf einen Betrüger reinfallen, denkt Shane. Und überhaupt, wer hätte überhaupt ein Interesse daran, dass die KitKats verschwinden?
Aber hat er jetzt kontrolliert, ob die wirklich in diesem anderen Lagerhaus sind oder vertraut er jetzt einfach der Dötschi-Aussage?
Er vertraut dem Betrüger.
Er vertraut erstmal drauf, dass sie da sind. Also wir kommen natürlich gleich dazu, die da sind oder nicht, aber ja, der vertraut jetzt erstmal drauf.
Wer hätte da ein Interesse dran?
Ja. Der Tristan hat bestimmt gedacht, er kriegt so eine iPhone-Lieferung, hat dann festgestellt, es sind nur KitKats, hat die irgendwo anders hingebracht, hat dann so bei eBay Kleinanzeigen die vielleicht reingesetzt, hat sich aber keiner gemeldet und dann dachte er, oh, er braucht den Platz von dem Lager, wo die KitKats sind für seine nächste Lieferung und hat sich jetzt bei ihm gemeldet, hier kannst dein Zeug wieder haben.
Ach, du meinst, dass er gar nicht wusste, was er da lädt. Also, dass es so Leute gibt, die so auf Verdacht meine Lieferung annehmen.
Ja, und hast du ja auch öfters. Weil ich fahre ja auch zum Beispiel oft verschlossene Container von Baustellen, wo dann ein Vorhängeschloss ist. Dann lasse ich mir dann im besten Fall, wenn der Kunde vor Ort ist, einfach nur unterschreiben, dass ich den verschlossen aufgenommen habe, weil da kann ja jetzt auch Gefahrgut drin sein oder weiß ich nicht was, irgendwas geht kaputt, irgendwas fängt an zu brennen. So, der ist aber vom Kunden verschlossen. Ich lasse mir einfach nur die Unterschrift geben, dass wir da raus sind aus der Versicherung und dann fahre ich ihm das.
Du hast ja zum Beispiel
auch ein Post- oder ein Amazon-Paketbote.
Ja.
Der fährt ja auch Pakete durch die Gegend, da kann ja ein Handy drin sein, da kann irgendwie, weiß ich nicht, ein Ring für 50 Cent drin sein, weißt du ja auch nicht.
Das heißt, Tristan könnte vielleicht so ein bisschen das Spiel gespielt haben, was man auch am Flughafen spielen kann, wenn man zu diesen Kofferverlosungen geht.
Ja, er ist ja jetzt nicht die hellste Kerze, haben wir ja schon festgestellt und er hat dann einfach das angenommen, hat sich gefreut und hat dann gesehen, oh, sind KitKats. Und wollte die jetzt irgendwie so unter der Hand noch loswerden, hat aber keinen gefunden. Und braucht jetzt den Lagerplatz, was aber auch dumm ist, weil dann weiß Shane ja, wo er seine Ware immer. Ich muss dümmer denken.
Aber das ist ein spannender Gedanke, den hatte ich noch nicht, dass er sozusagen das einfach in der Woche, die er Zeit hatte, weil er ja wusste, so lange würde es dauern, dass er versucht hat, in der Zeit das loszuwerden und es einfach nicht geschafft hat und sich dann gedacht hat, oh, der, jetzt kommt er mir auf die Spur.
Ja.
Jetzt.
Aber das wäre natürlich jetzt gut zu wissen, ob Shane in seinem Inserat angegeben hat, was es ist.
Das wissen wir nicht.
Das wissen wir nicht. Weil ich meine, wenn die so beliebt sind und Leute suchen genau nach solchen Waren, die man mit einem großen Gewinn weiterverkaufen kann, das kann man ja schnell googeln, dann wäre es ja selten dämlich, das da reinzuschreiben, was das ist.
Du hast ja aber auch ganz oft hier für so Restpostenläden oder sowas, die kriegen ja dann so gemischte Paletten. Da gibt dann schwarze Folie drum, damit man nicht sieht, was da ist. Und dann steht einfach auf dem Lieferschein, weiß ich nicht, 20 oder 30 Paletten gemischte
Ware. Ah, okay. Können wir noch mal kurz zusammenfassen, was der Ist-Zustand ist? Also Shane
hat Schweißflecken.
Hat Schweißflecken, Punkt. Fertig, nein. Dieser Tristan hat sich bei Shane gemeldet und hat gesagt, er hat erst gesagt, wir hatten einen Unfall.
Ja.
Und dann hat er sich gemeldet und hat gesagt, diese KitKats sind nicht in Pittsburgh, sondern die sind in L.A. in einem anderen Lager. In zwei anderen Lagern.
Mhm.
Ich bin nicht bei den KitKats.
Nee.
Und ich bin ein Betrüger.
Genau. Liebe Grüße.
Das war's.
Gut. Ja.
Das ist der Ist-Zustand.
Ja. Und ich wusste nicht, dass du ein Einzelunternehmer bist, sonst hätte ich das nicht gemacht.
Ja. Dickes Sorry.
Noch ja. Genau, also die KitKats sind auf zwei Lager aufgeteilt und Shane ist jetzt im Grunde wieder auf Null. Er hat diese Adressen und jetzt versucht er wieder von vorne anzufangen. Shane ist angespannt. Jetzt muss er liefern. Ein zweites Mal kann er sich sowas nicht leisten. Kurz nachdem er die E-Mail von Tristan gelesen hat, beginnt Shane also von vorne. Er nimmt Kontakt zu den beiden Kühlhäusern in Los Angeles auf, die Tristan ihm geschickt hat. Hier sollen die KitKats nun liegen. Warum Tristan die KitKats in zwei unterschiedliche Lager geliefert hat, das ist Shane erstmal egal, solange sie wirklich da sind. Das erste Kühlhaus ist hocherfreut, als sich Shane meldet. Ja, die KitKats sind da und ehrlich gesagt auch schon eine ganze Weile. Sie schreiben, wir würden gerne wissen, wann sie die Lagerung abholen werden, da wir davon ausgingen, dass es sich um eine kurzfristige Lageranfrage handelt. Und diese kurzfristige Lagerung ist nicht günstig. $3,830 möchte das Kühlhaus haben. Shane weiß, dass er nicht länger warten kann, denn mit jedem weiteren Tag wird es mehr. Er muss die KitKats aus dem Kühlhaus holen, auch wenn das heißt, dass die $13,000, die er von Danny bekommen hat, zusammenschmelzen. Denn das Geld wird er nicht von Danny zurückbekommen. Shane bezahlt eine erste Rate von $2,000 und verspricht, die restlichen Gebühren zu zahlen, wenn die Lieferung abgeholt wird. Also einmal alles von vorne. Er stellt den Job online und wartet auf die ersten Interessenten. Diesmal meldet sich Manny bei ihm. Er arbeitet für die Firma MVK Transport. Alles läuft glatt. Shane und Manny werden sich einig und kurze Zeit später macht Manny sich auf den Weg zu einem der beiden Kühlhäuser, um die Hälfte der KitKats abzuholen.
Und Shane hat wohl hoffentlich bei MVK Transport angerufen und gefragt, ob ein Manny da arbeitet.
natürlich nicht.
Shane ist zufrieden, aber so richtig vertraut er Manny nicht. Er hat aus seinen Fehlern gelernt. Diesmal besteht Shane auf einen Beweis, dass die Ladung wirklich abgeholt wurde. Noch einmal fällt er nicht auf einen Betrüger rein. Am nächsten Tag ist Manny tatsächlich am ersten Lager und holt die heiligen KitKats ab. Wie versprochen bekommt Shane auch ein Bild der KitKats von Manny. Dann macht der sich mit seinem Truck auf den Weg. Shane bittet ihn, immer wieder Updates zu schicken, wo er ist und in welchem Zustand die KitKats sind.
Gibt es da nicht? Also wir haben das ja auch in unseren LKWs, diese GPS-Überwachung. Hm. Also mein Chef zum Beispiel, wenn ich 3 Minuten bei Rewe stehe, sieht er das. Hm. Du kannst ja alles, du kannst die Fahrtstrecke nachvollziehen, wo du stehst, wie lange.
Theoretisch müsste das machbar sein, aber so wie die Geschichte verläuft, kann ich mir nicht vorstellen, dass Shane,
ich meine, wenn diese Information hatte. Irgendwelche Aufträge an Leute weitergeben, die sich im Internet melden, wie willst du die denn tracken? Und was ist überhaupt mit dem zweiten Lagerhaus?
Naja, kommen wir gleich zu. Doch nach ein paar Tagen wird die Kommunikation mit Manny schwieriger. Seine Antworten kommen immer später und irgendwann gar nicht mehr. Das kann doch nicht wahr sein. Ist er schon wieder auf einen Dieb reingefallen? Shane hat genug. In seinen Mails an Manny kann er seine Frustration nicht mehr zurückhalten. Ich schreibe Ihnen schon seit Tagen. Ich habe gestern angerufen und Sie haben aufgelegt. Und jetzt sagt Ihr Telefon, es sei außer Betrieb. Als er am nächsten Tag wieder nichts von Manny hört, ist er sich sicher, dass er wieder beklaut wurde. Ihm reißen alle Geduldsfäden. Shane schreibt Manny, wie wollt ihr damit Geld verdienen? 3 Fragezeichen. Willst du KitKats an der Ecke verkaufen? Keine Antwort. Wo ist Shane hier nur reingeraten? Das sollte doch einfach nur ein ganz normaler Job wie jeder andere werden. Einmal von West nach Ost, so wie er es schon zigmal organisiert hat. Aber nun muss ich Shane eingestehen, er wurde wieder reingelegt. Und die eine Hälfte der KitKats mit einem Einkaufswert von $55.000 war weg. Jetzt ging es nur noch darum zu retten, was zu retten war. Denn Manny hatte ja nur eine Hälfte abgeholt. Die andere Hälfte der KitKats lagerte weiterhin in einem zweiten Lager in Los Angeles. Dort hatte er sich bis jetzt noch nicht gemeldet. Am 21. August, also gut eine Woche, nachdem ihm Tristan offenbart hatte, dass er ein Betrüger ist, ruft Shane bei der zweiten Adresse an, die ihm Tristan gegeben hatte. Shane hat keinerlei Nerven, lange drumherum zu reden. Hier muss ja angeblich die andere Hälfte der KitKats liegen. Die Ware wurde von uns gestohlen und in ihrem Kühlhaus gelagert. Sie sollen ihm doch bitte so schnell wie möglich sagen, ob die KitKats da sind und wie er an sie rankommt. Was das Shane kostet, ist ihm zu diesem Zeitpunkt völlig egal.
Warum hat er sich nicht parallel um beide Kühlhäuser gekümmert? Also das ist
alles Fragen. Alles völlig offene Fragen, ja.
Der hat doch 3 Bildschirme.
Hätte er quasi noch ein Kühlhaus haben können, ja.
Ja, und wenn es nicht schon wild genug wäre, wird es jetzt für Shane noch wilder.
Oh Gott, der sitzt wahrscheinlich mit so einem hochroten Kopf an seinem Schreibtisch die ganze Zeit und rastet aus.
Hat gar kein Hemd mehr an.
Er hat ja Manny relativ direkt gefragt, wie wollt ihr damit Geld verdienen? Ich habe mir im Vorfeld dieser Folge natürlich auch mal so ein bisschen angeschaut, wo man diese Dinger bekommt. Und du kannst die wirklich überall kaufen. Du kannst die bei Etsy kaufen, du kannst die bei eBay kaufen, du kannst die bei Amazon kaufen. Also, wenn die gestohlen wurden, du kannst die relativ gut wieder verticken. Tipp. Nein, aber das war wirklich, weil man sich natürlich immer so fragt, so ja, was passiert denn mit denen? Es gibt für diese Art des Diebstahls gibt's einen Fachbegriff. Das heißt strategischer Diebstahl und Lilly, dafür habe ich eine Definition vorbereitet.
Oh, long time no Definition hier in diesem Podcast. Na dann. Strategischer Diebstahl bezeichnet sorgfältig geplante Aktionen, bei denen Täter wertvolle Vermögenswerte als Ziel auswählen und eben nicht wahllos stehlen. Am häufigsten werden Lebensmittel, vor allem Alkohol, gestohlen, dicht gefolgt von elektronischen Geräten und Möbeln. Besonders während Corona waren das beliebte Ziele. Besonders häufig kommen die Diebstähle an Logistikdrehkreuzen mit großen Häfen oder Flughäfen vor. In den USA sind das zum Beispiel Los Angeles, Chicago und Dallas. Die steigenden Kosten für Lebensmittel, insbesondere in Krisenzeiten, machen sie zu einem bevorzugten Ziel, während der Diebstahl von Möbeln während der Covid-19-Pandemie häufiger vorkam. Strategischer Diebstahl hat sich in den letzten Jahren zu einem schnell wachsenden Geschäftsfeld entwickelt. Von 2021 auf 2022 hat das FBI einen Anstieg von 55% festgestellt. Im Jahr 2023 meldete das Unternehmen Verisk einen noch größeren Anstieg. Fast 700% mehr Diebstahl. Fast 700% mehr Diebstahlsfälle wurden im letzten Jahr festgestellt. Heiligsblechle. Das ist, scheint sich ja zu lohnen.
Ja, scheint sich zu lohnen. Und ich habe ja gesagt, es wird jetzt noch wilder. So zwei, drei Namen müsst ihr jetzt noch mitnehmen. Weil, ja, die große Frage in diesem ganzen Konstrukt ist immer noch so, wer hat irgendwie ein Interesse daran, dass diese KitKats verschwinden? Weil theoretisch, ne, so, wir wissen, man kann sie verkaufen, man bekommt die wieder los. Nur die Frage ist,
wer? Es würde aber auch quasi deine Vermutung von eben widerlegen, weil wenn es handelt sich ja jetzt offensichtlich um einen strategischen Diebstahl.
Mhm. Also, ist die Schokoladenmafia.
Ist die Schokoladenmafia, ja. Also dass die Personen schon genau wussten, was das ist.
Das ist aber doch auch mega aufwendig, oder? Wenn du jetzt, du hast eine Ladung KitKats und verkloppst sie jetzt bei eBay. Also ich zum Beispiel bei einer neuen Sorte, ich würde jetzt nicht direkt einen Karton bestellen, sondern erstmal ein, zwei Packungen. Da musst du ja auch alles einpacken und wegbringen.
Aber das war die Folge 14, glaube ich, wo wir in New England waren, bei dem Hochstapler, der auch dieses Lieferunternehmen mit dem Hummer und Steak und so weiter aufgebaut hatte. Da hatten wir auch so ein bisschen den Fall, dass du am Ende, du brauchst nur eine Person, die dir irgendwie wieder hilft, das Ganze in den Markt zu bekommen. Weißt du, wenn du so eine Person hast.
Oder bei der Ahornsirup-Folge.
Ja.
Stimmt, du brauchst wirklich nur eine Person.
Du brauchst eine Person, die das am Ende dann wieder irgendwie in den Markt bringt.
Ja. Okay, wow. Ich bin richtig, richtig gespannt, wie das aufgelöst wird. Und
es endet
auch,
komplett
Tristan
anders
als Manny existieren.
Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie diese Geschichte endet.
Nein?
Es ist wirklich komplett Gaga.
Okay.
Shane wartet also auf die Antwort des zweiten Lagers. Hier hat Tristan ja die andere Hälfte der KitKat-Sonderedition abgelegt. Und tatsächlich, auch von diesem Lager bekommt Shane eine Antwort. Nur wieder ist es irgendwie nicht das, was er erwartet hat. Das Lager schreibt, ja, die KitKats sind da, aber wer ist er eigentlich? Das Lager hatte doch für die Lagerung der KitKats einen Vertrag mit einem gewissen Harry Chanta.
Oh, ich habe eine andere Theorie. Okay. Ich habe eine andere Theorie. Es geht einfach nur darum, Shane richtig auszunehmen. Dieser, wie hieß er am Anfang, Danny, der hat das alles gemacht. Das ist bestimmt hier, der verarscht den Shane. Und in Wirklichkeit hat er die ganzen KitKats noch und sucht jetzt quasi Shane als Sündenbock, damit er von dem noch kassieren kann und den zu. Oh, bestimmt so. Danny, der ist diese ganzen anderen Personen. Der hat mit so einer Fake-E-Mail-Adresse, war er Tristan bestimmt, wenn das ganz anders endet. Wenn nicht, habe ich nichts gesagt.
Mach mal meine Fußnote dran.
Ja.
Also, ne, das Lager hat den Vertrag mit einem gewissen Harry Chanta geschlossen. Das Lager will wissen, ob Shane den kennt. Natürlich kennt Shane ihn nicht. Er ist verwirrt. Hatte Tristan damals etwa einen Fake-Namen angegeben, um die Ladung dann vielleicht später wieder abzuholen? Mittlerweile ist irgendwie alles möglich, denkt sich Shane. Eine schnelle Google-Suche später ist er aber schlauer. Das Verrückte ist, Harry Chanta gibt es wirklich. Er ist ebenfalls in der Logistikbranche tätig und lebt in Ohio. Also weit weg von Florida, wo Shane sitzt, aber auch von Los Angeles, wo angeblich die restlichen KitKats sind. Ein paar Monate später, als die New York Times anfängt, die wilde Reise der KitKats aufzuarbeiten, nimmt die Reporterin der Zeitung Kontakt zu Harry Chanta auf. Sie will wissen, ob er etwas mit dem Fall zu tun hat. Er meldet sich und schreibt, das ist mein absolutes Lieblingszitat, "Das ist Betrug und das bin nicht ich. Viel Glück und hoffentlich finden Sie die KitKats. LOL."
Nicht dein Ernst, doch. LOL?
LOL, er schreibt wirklich LOL.
Das klingt aber auch nach, das ist nichts Neues. Lassen Sie mich mit Ihrem Scheiß in Ruhe. Ich bin es nicht. Das passiert hier ständig. So, tschüss.
Das ist, ja, dieses, oder? LOL am Ende, das hat mich
komplett. LOL. Aber vielleicht heißt das auch, kann das auch noch was anderes bedeuten?
Nein,
nein, nein.
Okay.
Nur viel zu lollen hat Shane nicht mehr. Eine Hälfte der KitKats ist weg und an die andere kommt er nicht heran, weil diese jetzt zumindest auf dem Papier einem gewissen Harry Chanta gehören. Das zweite Lager möchte die KitKats daher auch nicht rausrücken. Erst wenn sie lückenlos nachweisen können, dass die KitKats Shane oder besser gesagt Danny gehören, können sie die KitKats freigeben. Shane entscheidet sich also, die Polizei einzuschalten, denn die müssen den Diebstahl ja aufnehmen und im besten Fall jetzt mal ermitteln. Doch auch die Polizei kann Shane nicht weiterhelfen. Da der Diebstahl mittlerweile drei Lagerhäuser in unterschiedlichen Teilen der Stadt umfasst, sind die Zuständigkeiten bei der Polizei in Los Angeles völlig unklar.
Nicht dein
doch,
Ernst?
Doch.
Wo kommt das dritte Lagerhaus her?
Also das erste ist sozusagen da, wo die angekommen sind. Und dann haben wir die zwei weiteren Lagerhäuser, okay. Kühlhäuser, in die Tristan ihm gegeben hat. Es gibt kein Vor und kein Zurück. Niemand kommt an die KitKats ran. Shane ist frustriert und er muss Danny jetzt wohl oder übel mitteilen, dass seine KitKats zur Hälfte verschwunden sind. Und an die andere Hälfte, da kommt er erstmal nicht mehr ran. Hier könnte der Fall im Grunde zu Ende sein. Die KitKats sind unter mysteriösen Umständen verschwunden und nicht mehr zugänglich. Shane hat ungefähr $3,000 verloren, weil er das erste Lagerhaus bezahlt hat. Und er weiß, ich wurde betrogen. Ich weiß nur nicht von wem. Doch diese absolut wilde Geschichte hat ein letztes Kapitel. Denn Danny hat einen Plan. Auf dem Verlust von über $100,000 will er nicht sitzen bleiben.
Du vermutest ja, dass Danny...
Ja, das war eben so, aber... Ich weiß es nicht, bin verwirrt. Selbst die Verwirrung ist verwirrt.
Kennen wir alle Teilnehmer?
Wir kennen jetzt alle Teilnehmer, ja.
Also Danny, Shane, Tristan, Manny, den letzten habe ich nicht mehr zugehört.
Den aus Ohio.
Harry Chandler.
Der LOL.
Ja, der LOL.
Der ist, wie gesagt, das ist auch nur für das Zitat wichtig, weil, aber das ist dieses Zitat ist wirklich der absolute Hammer.
Aber warum hat Shane dann nicht zum Beispiel, nachdem die Polizei gesagt hat, sie kann nichts machen, oder vor der Polizei schon zu Danny gesagt, pass auf, du musst mir jetzt bestätigen, dass das deine KitKats sind, damit ich an die drankomme, wenn der LOL schon sagt, ist nicht meine Abteilung. Das ist der Danny. Das ist japanische Schokoladenmafia.
Kennt ihr dieses Meme von den drei Spider-Mans, die sich so gegenüberstehen und sich so mit Pistolen bedrohen? Das Meme. Hast du schon mal gesehen?
Nee, hab ich noch nie gesehen. Aber das sind jetzt Danny, Shane und...
Und
das Manny. Lagerhaus.
Ja. Also für euch kurz noch einmal zur Erklärung. Es gibt ein Meme, das ist aus einem Comic, wahrscheinlich... Ja, 60er, 70er, ist schon sehr alt. Das ist ein Spider-Man-Comic, wo sich drei Spider-Man so gegenüberstehen und mit so Fingerguns bedrohen und so gegenseitig aufeinander zeigen.
Das können wir jetzt auch machen.
Ja, genau.
Das heißt quasi, ich bin's nicht, einer von euch ist es.
Ungefähr so wie dieses Meme fühlt sich das Ende dieser Geschichte an.
Nein.
Für Danny sind die KitKats Geschichte. Eine Hälfte ist weg. Und an die andere Hälfte kommt er nicht mehr ran. Er will mit diesen KitKats nichts mehr zu tun haben. Und eins ist für ihn klar, Shane bekommt keinen einzigen Cent von ihm. Seine Energie nutzt Danny jetzt lieber dafür, seine Versicherung zu überzeugen, ihm das Geld für die verschwundenen KitKats zu erstatten. Schließlich ist er ja beklaut worden, da sollte die Versicherung zahlen. Ihm wird klar, diese Form von strategischem Diebstahl kommt immer wieder vor. Doch wenn man versucht, diesen Betrug zu entschlüsseln, fühlt man sich wie beim Zwiebelschälen. Man löst eine Schicht nach der anderen ab, findet nichts Neues und möchte am Ende nur noch weinen.
Ich liebe es, wenn du so schön in Bildern sprichst, Flo.
Im Wettlauf mit den Betrügern ist man immer einen Schritt zu spät. Doch wer sind die Betrüger? Wer steckt hinter dem Diebstahl? Ich muss euch leider enttäuschen, wir wissen es nicht. Niemand weiß es. Und das führt nun dazu, dass jeder jeden beschuldigt. Es ist das Spider-Man-Meme im echten Leben. Danny beschuldigt Shane und ist der Meinung, dass der Betrug offensichtlich war und Shane darauf reingefallen ist. Ein seriöser Unternehmer hat keine Google-Mail-Adresse. Und die Google-Mail-Adresse von Tristan hätte eine Red Flag sein sollen. Das lässt Shane sich natürlich nicht gefallen. Er weiß, nicht jedes Unternehmen ist groß genug, eine eigene Website und Mail einzurichten. Für ihn ist der Schuldige das erste Lager östlich von Los Angeles, in dem die KitKats ganz am Anfang lagen. Bevor der ganze Wahnsinn überhaupt losging. Hier konnte sich Tristan ganz einfach als Fahrer von HCH Trucking ausgeben und niemand hat das nachgeprüft. Und was sagt das erste Lager, also der dritte Spider-Man in unserem Meme? Erstmal gar nichts. Denn hier nimmt die Geschichte eine wirklich letzte verrückte Wendung.
Hoffentlich wird's aufgeklärt, aber wird's nicht.
Es geht auch an dieser Stelle gar nicht mehr um das Warum, sondern wer hat hier Schuld, ne?
Ja. Im September 2023, also ein paar Wochen, nachdem die Diebstähle passiert sind, gibt Boxu, die Firma von Danny, eine Pressemitteilung heraus. Darin schreiben sie, dass Boxu im Juni 2023 den Mitbewerber Japan Crate übernommen hat. Der Name sagt euch jetzt nicht viel, doch das Spannende ist, dass Japan Crate genau das Lager östlich von Los Angeles besitzt, aus dem Tristan die Kit Kats als erstes abgeholt hat. Das heißt also, zu dem Zeitpunkt, als Tristan die Kit Kats abholte und sich fälschlicherweise als Fahrer von HCH Trucking ausgab, gehörte das Lager Danny über eine 100%ige Tochtergesellschaft. Danny überwachte faktisch also die Verladung seiner eigenen Kit Kats auf den betrügerischen Lastwagen. Was das heißt? Wir wissen es nicht. Das Einzige, was wir wissen, Shane hat kein Geld verdient, nur Geld verloren. Eine Hälfte der Kit Kats liegt immer noch in einem Kühlhaus in Kalifornien und die andere Hälfte ist weg. Oder vielleicht bei Etsy oder eBay. Und Dannys Versicherung traut dem Braten auch nicht so ganz. Für den Verlust der Kit Kats zahlt sie Dannys Firma Boxu keinen Cent aus. Ein paar Wochen nach den Vorfällen sitzt Shane in seinem Büro und gibt der New York Times ein Interview. Die ganze Geschichte hat ihn nachhaltig getroffen. Der Zeitung sagt er, ich mache das jetzt seit mehr als 2 Jahrzehnten und ich habe noch nie etwas von diesem Ausmaß gesehen. Es ist mehr als verrückt, wirklich, und es gibt keine Antworten. Ich fühle mich betrogen. Ich weiß nur nicht, wer betrügt.
Ja, aber muss ja dann Danny sein, weil wenn Danny der Auftraggeber ist und Danny mittlerweile auch das Lagerhaus ist, dann ist es ja nicht mehr Shane gegen Lagerhaus und Danny, sondern nur noch Shane gegen Danny.
Ja, also, was denkst du, Lilly?
Ich glaube auch, dass es Danny ist, weil für mich klingt das nach Versicherungsbetrug.
Was für mich gegen Danny spricht, ist, dass er damit so offen umgeht.
Nee, das ist doch mega smart. Der ist sich sehr, sehr sicher.
Das wird aber dann auch wieder dazu passen, dass der Tristan ihm gesagt hat, ey, ich bin Betrüger. Wenn der Danny schon so offen damit umgeht und der Tristan dann auch, jo, hier, ich bin Betrüger, sorry.
Aber er hat ja keinen Cent verdient.
Also, er hat es nicht zu Ende gedacht, das würde ich schon auch sagen. Aber er dachte, er könnte Versicherungsbetrug begehen, weil die Tatsache, dass auch er ja diesem Shane gesagt hat, dass er auch erst bezahlt, wenn die Lieferung in New York ankommt, spricht ja auch dafür, dass er sich sehr sicher war, dass das so funktioniert. Und welcher Auftraggeber stimmt denn so einem Deal zu?
Und man weiß ja auch nicht, ob er nichts verdient hat, weil die eine Hälfte ist ja weg. Die kann er ja vielleicht schon, weil er Danny ist, irgendwo anders verkloppt haben.
Ja, aber die hat er ja so oder so. Wisst ihr, also wenn die eine Hälfte jetzt verschwunden ist von ihm, dann er hat die ja trotzdem schon bezahlt. Also wisst ihr, er hat ja sozusagen alles von dem schon bezahlt. Die gehörten ja schon ihm. Es ist ja nicht so, dass er da jetzt Geld gespart hat.
Ja, aber er dachte, er kriegt das Geld von der Versicherung zurück. Plus kann die Sachen noch verkaufen.
Genau, quasi doppelt. Dann hat er das einmal verkloppt, kriegt die Kohle von der Versicherung. Und die andere Hälfte in dem anderen Lagerhaus ist als Beweis für die Versicherung. Pass auf, das war mal meine komplette Lieferung.
Ja.
Also ihr seid euch relativ sicher.
Also die können sich gerne, also wir haben es eigentlich aufgedeckt. Ja. Vielleicht dachte der auch im zweiten Lagerhaus nicht nur, dass es der Beweis, sondern auch, wir geben jetzt einfach einen anderen Namen an von jemandem. Hm. Wenn der aber ja zugibt, ey, damit habe ich nichts zu tun, ist ja klar, dass da, nee, das macht er mir.
Ich habe der Redakteurin von der New York Times geschrieben, ob es da mittlerweile neue Entwicklungen gibt, ob es noch irgendwas gibt, was sie nicht mit reingeschrieben hat, was sie mir sozusagen noch mitgeben könnte. Aber sie meinte, es ist alles da drin, überraschenderweise. Ich hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn sie mir irgendwie einfach so Informationen rausgibt. Aber ja, der Fall ist, das ist es. Ich weiß, so Cold Cases sind immer ein bisschen frustrierend. Es tut mir leid.
Hätte ich das vorher gewusst.
aber ich finde einfach, dieser ganze Weg und diese absurden Gestalten, die auf dem Weg da mit drin steckten in dieser Geschichte, plus dieses Ende, dass das erste Lager wieder am Ende bei Danny landet, ich habe auch so ein bisschen im Gefühl, es kann kein Zufall sein, aber vielleicht ist es einfach wirklich ein ganz, ganz dummer Zufall.
Mhm. Das muss man vielleicht auch aushalten.
Ja, es tut mir leid. Ich kann nichts dafür, aber ich wollte euch diese Geschichte gerne trotzdem mitteilen, auch wenn wir jetzt hier vor etwas unveränderten Tatsachen stehen. Ja. Die Bilder von Shane und Danny könnt ihr wie immer bei Instagram sehen. Da packe ich auch noch so ein paar von den japanischen Kit Kats rein, dass man weiß, worum es hier geht. Danke, Stefka, dass du da warst, beziehungsweise wir hier bei dir waren.
Sehr gerne. Ja. Ich habe zu danken.
Das waren, also es waren auf jeden Fall einige sehr spannende Einblicke.
Ja, voll. Und besonders, weil wir das erste Mal bei unserem Gast zu Hause sind. Ja. Das haben wir auch noch nie gemacht.
Ja. Danke, und jetzt setzen wir uns vorne wieder auf die Bank und brummen los in den Sonnenuntergang. Halt, wir setzen uns auf die Zugmaschine.
Ja.
Und dann
mit
dem Drei-Plomber im Schritttakter.
Zwei- oder Drei-Achser-Zugmaschine?
Zwei-Achser.
Ja. Oder ist schon geiler, oder? Also Drei-Achser finde ich, wer Drei-Achser im Jahr 2025 fährt, ist lost, meiner Meinung nach.
Oh.
Also, aber das ist ein Hot-Take in der Trucker-Community, weiß
ich. Für seine Aussage kann ich nichts.
Aber
ich distanziere mich davon. Sehr, sehr.
Ansonsten, wenn euch die Folge gefallen hat, dann bewertet sie gerne. Folgt uns auf der Plattform, auf der ihr gerade diesen Podcast hört. Folgt uns bei Instagram. Und wir haben, glaube ich, noch ein paar Outtakes heute. Die wir jetzt noch
hinterher. Ein, zwei, ja.
Ich auch.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Ciao.
Das ist Food Crimes. Was schmeckt dahinter?
Mit Lilly Temme, Florian Rietzer und dem besten Gast der Welt.
Aller Zeiten?
Aller Zeiten?
Ja. Sag mal, Flo, wir sagen immer das Gleiche.
Sobald das Skript weg ist, bin ich nichts mehr. Bin ich nur eine Lesehülle.
Ich bin froh, dass du meinen Namen zumindest kannst. Dann machen wir es nochmal. Okay. Ich höre mich übrigens auch ein bisschen hallig selber.
Ja, das ist, weil
wir in Halberstadt sind. Oh. In Hallerstadt.
Oh.
Nicht schlecht, der hätte.
Der hätte bei mir sein können.
Food Crimes, was schmeckt dahinter, ist eine Produktion von Storyhouse Productions.